Hallo und herzlich willkommen. Also, Sie haben uns da was geschickt und das hat es wirklich in sich. Wir haben hier ein, ja, wie nennt man das? Ein poetologisches Fragment von einem gewissen Henrik Dücker. Und ganz ehrlich, auf den ersten Blick ist das ein ziemliches Chaos. So eine Art philosophisches Manifest, dann wieder eine künstlerische Vision und irgendwie auch eine ganz konkrete Einladung. Alles in einem.
Absolut ein wilder Ritt ist, glaube ich, die perfekte Beschreibung. Man liest das und denkt sich, Moment mal, griechische Göttinnen und der nationale Sicherheitsrat in einem Satz?
Genau. Die Texte springen von einer Aktion in 2017 zu einer Vision für Juli 2026. Da fragt man sich schon, ist das jetzt geniale Kunst, die wirklich was verändern will? Oder ist das, naja, einfach der ambitionierteste Versuch, ein Happening vor einem Drogeriemarkt als Revolution zu verkaufen? Ja, genau das ist die Frage. Und unsere Aufgabe heute ist es, das mal für Sie zu entwirren. Wir glauben nämlich, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen und ist ziemlich faszinierend.
Also schnallen Sie sich an, wir tauchen jetzt ein in eine Welt, in der die griechische Unterwelt auf den deutschen Einzelhandel trifft.
So kann man es sagen.
Also fangen wir mal an mit dieser großen, ja man muss schon sagen, fast größenwahnsinnigen Vision. Der Text schmeißt uns ja direkt ein Zitat vor die Füße.
Genau, angeblich von einer Figur namens Faust aus dem Juli 2026. Und da ist die Rede von Arkadien, einer Kunstkirche und einem Freundinnenkreis.
Klingt erstmal idyllisch, ja?
Total. Aber dann, im selben Atemzug, kommt der Nationale Sicherheitsrat ins Spiel. Ich meine, wie passt das denn zusammen?
Das ist genau der Punkt, der einen sofort stutzig macht. Diese Visionen sollen ja das Ergebnis sein von, Zitat, Übungen am Küstenstreifen der Styx.
Ah, die Styx. Ja, wo die Göttinnen Hygeia und Artemis zu Hause sein sollen. Und man muss ja wissen, die Styx ist in der Mythologie der Fluss, der die Welt der Lebenden vom Totenreich trennt. Das ist also kein Sonntagsausflug an die Nordsee.
Okay, was wollen die uns damit sagen? Dass sie an der Grenze zum Jenseits trainieren oder wie? Das ist ja schon eine Ansage. Es ist eine sehr, sehr bewusste Metaphor. Die Künstler erklären diesen mythischen Ort quasi zu einer anderen Dimension. Eine Art spirituellen Sonderwirtschaftszone.
Als würden sie eine unsichtbare Grenze ziehen und sagen, alles, was hier beginnt, folgt ganz anderen Regeln als die Welt da draußen. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, der, sagen wir mal, frei ist von den Zwängen des Alltags, um dort dann etwas völlig Neues zu denken.
Genau, etwas, das so radikal ist, dass es am Ende sogar den nationalen Sicherheitsrat beeinflussen soll.
Okay, ich verstehe. Man geht also gedanklich an einen extremen Ort, um extreme Ideen zu entwickeln. Aber diese Ideen, die bleiben ja nicht nur Theorie. An anderer Stelle wird es dann ja sehr politisch.
Absolut.
Da heißt es, das Ziel sei es, sozial-plastisch Einfluss auf die erstarrte Polis zu nehmen. Polis, das klingt jetzt erstmal sehr nach griechischer Antike und Philosophieunterricht.
Ja, genau. Die Polis war der griechische Stadtstaat, also das Zentrum des öffentlichen und politischen Lebens. Hier wird der Begriff aber als Metapher für unsere heutige Gesellschaft benutzt.
Eine Gesellschaft, die sie als erstarrt wahrnehmen. Genau. Und um diese erstarrte Masse wieder in Bewegung zu bringen, kommt ein ganz zentraler Begriff aus der Kunstgeschichte ins Spiel, den Sie uns ja auch markiert haben, die soziale Plastik. Den Begriff verbindet man ja sofort mit Joseph Beuys, dem Mann mit dem.
Mit dem Hut, genau.
Ja, genau der. Aber was genau bedeutet das? Heißt das jetzt, jeder von uns ist ein Künstler? Ist mein wöchentlicher Großeinkauf dann auch schon eine Art Kunstwerk?
Nicht ganz, aber die Provokation in Ihrer Frage, die trifft schon den Kern. Die Idee der sozialen Plastik ist, dass Gesellschaft eben kein festes Gebilde ist.
Sondern formbar.
Sondern formbar, genau wie Ton oder Wachs. Und jeder Mensch hat die Fähigkeit, durch kreatives Denken und Handeln an dieser großen Skulptur namens Gesellschaft mitzuformen. Es geht nicht darum, den Einkauf als Kunst zu deklarieren,
Okay.
sondern darum, bewusste, kreative Handlungen zu setzen, die das soziale Miteinander verändern. Das kann eine Diskussion sein, eine Demo oder eben eine ziemlich seltsame Versammlung vor einem Drogeriemarkt.
Darauf kommen wir gleich noch. Aber der Text gibt uns ja noch einen weiteren Hinweis. Die ganze Veranstaltung wird als Liturgie bezeichnet. Moment mal, Liturgie, das kenne ich doch eigentlich nur aus der Kirche. Ist das hier irgendwie religiös gemeint?
Ja, und genau diese Assoziation ist gewollt. Es klingt religiös, aber die Quelle gibt uns hier in einer Fußnote einen entscheidenden Hinweis. Sie brechen das Wort auf seine griechischen Wurzeln herunter.
Ah.
Leitos, das Volk, und Ergon, das Werk oder der Dienst. Eine Liturgie ist also wörtlich ein Werk des Volkes oder ein öffentlicher Dienst.
Aha. Es geht also gar nicht um Gott, sondern um die Gemeinschaft?
Exakt. Und die Fußnote spitzt das Politische sogar noch zu. Das Ziel sei es, die Öffentlichkeit wieder in die Herrschaftspraxis der MachthaberInnen zu integrieren.
Wow.
Das ist ein unglaublich radikaler Anspruch. Man nimmt also einen Begriff, der normalerweise mit Gehorsam und Glauben verbunden ist, und deutet ihn um in ein Werkzeug zur Ermächtigung der Bürger. Es geht sozusagen um die Rückeroberung des Politischen.
Durch eine gemeinsame, fast rituelle Handlung des Volkes.
Genau.
Also Götter, die Unterwelt, eine erstarrte Gesellschaft und eine umgedeutete Kirchenmesse als politisches Werkzeug. Das ist ja alles erstmal sehr theoretisch und ja, schwindelerregend.
Das ist es.
Aber in den Unterlagen wird es dann plötzlich unglaublich konkret und ehrlich gesagt auch ein bisschen skurril.
Das kann man wohl so sagen. Von diesen himmelstürmenden Ideen landen wir plötzlich bei einer ganz praktischen Einladung für ein Symposium im Jahr 2017.
Mhm. Und allein der Titel dieser Veranstaltung ist schon ein Kunstwerk für sich. Hören Sie mal zu. Zweite Wiederholung der ersten Sitzung des Moduls Baugruppe Periagoge Schneeglöckchen.
Das klingt weniger nach Kunstrevolution und mehr nach dem dritten Tagesordnungspunkt in einer Bausparkassenversammlung.
Oder einer Sitzung vom Kleingartenverein. Ja?
Was für ein Absturz aus diesen mythischen Höhen.
Aber dieser Absturz ist absolut beabsichtigt. Es ist ja der Kontrast, der die Spannung erzeugt. Man baut eine riesige philosophische Erwartungshaltung auf und konfrontiert sie dann mit der Banalität der deutschen Bürokratie. Und dieses Spiel setzt sich ja beim Veranstaltungsort fort.
Genau.
Das ist der Punkt im Dokument, an dem ich wirklich stutzen müsste. Man erwartet ja ein Kulturzentrum, eine Galerie, vielleicht einen alternativen Kunstraum. Aber nein?
Nichts davon.
Wo soll diese große Versammlung zur Rettung der Polis stattfinden? Der Treffpunkt ist die neu eingerichtete Agora unter freiem Himmel.
Ja, also allein das Wort Agora weckt ja sofort Bilder vom antiken Athen. Man denkt an Sokrates, der da zwischen Säulenhallen mit jungen Männern über die Tugend debattiert.
Der Marktplatz, das Herz der Demokratie und Philosophie.
Ein heiliger Ort des Geistes, sozusagen.
Genau. Und wo ist jetzt diese moderne Agora? Der Text verrät es uns auf den Meter genau. Direkt vor der DM-Filiale am Rüttenscheider Stern in der Kommune der Stadt Essen.
Mhm.
Ich kann nicht anders. Ich stelle mir gerade die Gesichter der Leute vor, die da mit ihrem Einkaufswagen voller Windeln und Waschmittel rauskommen und auf eine Gruppe treffen, die über die Neugestaltung der Polis diskutiert. Das ist doch pure Realsatire.
Es ist Realsatire, aber es ist eben auch eine unglaublich tiefgründige Geste. Die Künstler treffen damit eine ganz bewusste Aussage.
Nämlich?
Die Agora des 21. Jahrhunderts ist eben nicht mehr der Marktplatz der Denker. Die Agora von heute, der Ort, an dem sich die Öffentlichkeit trifft, ist die Einkaufsstraße. Der öffentliche Raum ist zum Konsumraum geworden.
Und anstatt darüber nur zu jammern, gehen sie genau dorthin.
Und es geht nicht darum, Applaus zu bekommen oder Tickets zu verkaufen. Es geht darum, eine Störung im alltäglichen Ablauf zu erzeugen.
Mhm. Die meisten Leute werden vorbeigehen, klar. Aber vielleicht bleibt einer von 100 stehen und fragt sich, was passiert hier eigentlich? Dieser eine Moment des Innehaltens, der Irritation, das ist bereits ein kleiner Riss in der Fassade dieser erstarrten Alltagsroutine. Darin liegt dann schon der Erfolg.
Ja, darin liegt der Erfolg. Es ist eine Intervention, keine gefällige Unterhaltung. Eine Störung im System. Und um diese Störung noch sichtbarer zu machen, gibt es ja noch ein Detail bei den Teilnahmebedingungen.
Stimmt.
Neben so praktischen Dingen wie einer Anmeldung per Mail und einer freiwilligen Schenkung von 10 Euro, gibt es ein Erkennungszeichen.
Ja, das ist ein weiteres, wunderbar einfaches und gleichzeitig starkes Element. Alle Teilnehmenden sollen ein leichtes, rotes Tuch gut sichtbar an der Kleidung tragen.
Und natürlich wird auch das wieder mythologisch aufgeladen.
Natürlich. Es geschieht, Zitat, zu Ehren der Titaniden Eos, der Göttin der Morgenröte.
Was für eine Wirkung hat denn so ein einfaches Tuch?
Eine gewaltige, würde ich sagen. In einer anonymen Masse von Einkäufern schafft es sofort eine sichtbare Gemeinschaft. Man ist nicht mehr nur ein einzelner Passant, sondern man wird erkennbar als Teil von etwas.
Und es ist eine visuelle Intervention.
Absolut. Ein rotes Tuch ist ein Signal. Es zieht Blicke auf sich. Jeder, der dieses Tuch trägt, wird selbst zu einem Teil der Performance, zu einem wandelnden Zeichen. Das ist soziale Plastik im Mini-Format.
Eine winzige Handlung mit einer unmittelbaren sozialen und ästhetischen Wirkung im öffentlichen Raum. Man signalisiert, ich gehöre zu denen, die hier für einen Moment die Regeln des Alltags brechen. Das ist faszinierend. Wir haben also diese Aktion in Essen, die im Juli 2017 stattfand. Und wir haben diese große Vision von Faust, die auf Juli 2026 datiert ist. Das ist ja eine riesige Zeitspanne. 9 Jahre.
Mhm.
Man könnte ja denken, das war eine einmalige, etwas seltsame Kunstaktion 2017, die vielleicht nicht so viel bewirkt hat und dann in der Schublade verschwunden ist.
Genau das hatte ich auch gedacht, als ich die Dokumente das erste Mal gelesen habe. Es wirkte wie der ambitionierte Plan für ein Projekt, das dann irgendwie im Sande verlaufen ist. Eine historische Kuriosität halt.
Aber
dann bin ich über eine kleine Notiz ganz am Ende des Dokuments gestolpert, die alles verändert.
Ah, Sie meinen die Anmerkungen zu den Änderungen?
Exakt. Da steht, wann der Text zuletzt bearbeitet wurde. Und das Datum dieser letzten Änderung ist der 12. Februar 2026. Also genau heute, der Tag, an dem wir diese Analyse für Sie aufnehmen.
Das ist ja unglaublich.
Jemand hat heute an diesem Dokument gearbeitet.
Was wurde denn geändert? Weltbewegende neue Thesen?
Überhaupt nicht. Die Änderungen sind völlig banal. Es wurden ein paar Rechtschreibfehler korrigiert, ein scharfes S durch SS ersetzt und eine Urheberzeile eingefügt.
Okay, aber der Zeitpunkt dieser winzigen Änderungen ist die eigentliche Nachricht. Er signalisiert uns, dieses Projekt ist nicht tot. Das ist kein historisches Artefakt, das im Archiv verstaubt. Es ist ein lebendiges, atmendes Dokument. Wir schauen also nicht zurück auf ein abgeschlossenes Kunstprojekt. Wir schauen quasi live in den Maschinenraum eines laufenden Prozesses.
Genau. Die Aktion von 2017 war anscheinend nur der erste Spatenstich, die Grundsteinlegung. Die Vision von 2026 ist das geplante Gebäude. Und die heutige kleine Änderung ist der Beweis, dass am Fundament immer noch gearbeitet wird.
Es stellt also ganz bewusst eine Verbindung her zwischen Vergangenheit, Zukunft und unserer direkten Gegenwart.
Ja, das Ganze ist als ein Marathon gedacht, nicht als ein Sprint.
So, was heißt das jetzt alles für Sie? Fassen wir die Puzzlestadtteile mal zusammen. Sie haben uns hier ein Dokument geschickt, das den Entwurf für ein extrem langfristiges, künstlerisch-philosophisches Projekt skizziert.
Mhm.
Es will nichts Geringeres, als die Gesellschaft durch Kunst zu verändern und die Bürger wieder stärker an politischen Prozessen zu beteiligen.
Und es tut das auf eine sehr spezielle Weise. Es verbindet die größten denkbaren Ideen, griechische Mythologie, Arkadien, eine Kunstkirche, mit den banalsten Orten und Handlungen des Alltags.
Die große Revolution beginnt nicht im Palast, sondern auf dem Bürgersteig vor einem Drogeriemarkt.
Und ihr erstes Symbol ist kein Schwert, sondern ein einfaches rotes Tuch.
Es ist der radikale Versuch, die Grenze zwischen Kunst und Leben einzureißen. Das Museum wird auf die Straße verlegt. Und jeder Passant wird, ja, zu einem potenziellen Mitspieler oder zumindest zu einem Zuschauer in diesem Theater des realen Lebens.
Der Kern des Ganzen scheint mir die Überzeugung zu sein, dass tiefgreifende Veränderungen im Kleinen und im Öffentlichen beginnen müssen. Nicht im geschützten Raum einer Galerie, wo das Publikum sowieso schon einer Meinung ist.
Sondern draußen,
auf der Agora vor dem DM. Genau dort, wo man auf Widerstand, auf Unverständnis, aber eben auch auf die Gesellschaft in ihrer ganzen ungeschminkten Vielfalt trifft.
Es stellt letztlich die sehr aktuelle Frage, wo und wie gesellschaftlicher Wandel heute überhaupt noch angestoßen werden kann. In einer Zeit, in der sich jeder in seiner eigenen digitalen Blase eingerichtet hat.
Und genau das führt uns zu einer abschließenden Frage, die dieser Text aufwirft und über die Sie vielleicht nachdenken möchten. Das erklärte Ziel dieses Projektes ist es ja, die Öffentlichkeit wieder in die Herrschaftspraxis zu integrieren.
Mhm.
Wenn nun ein Treffen mit roten Tüchern vor einem Geschäft ein erster symbolischer Schritt in diese Richtung ist, was könnte dann ein nächster konkreter Schritt sein? In Ihrer eigenen Umgebung? Was wäre oder wo wäre Ihre ganz persönliche Agora?